Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch nochmal von meiner Seite. Ihr wisst schon, ich bin immer super aufgeregt. Das ist auch heute wieder so. Aber schön, dass wir hier sein dürfen und danke für das Gebet, was wir gerade gesprochen haben. Und auch danke für diesen Liedvorschlag, ein Lied, wo ich so dachte, wie wir das gesungen haben, das ist eigentlich ein Lied, was auch Johannes, der Jünger des Herrn Jesus, hätte singen können oder bestimmt auch in der Form irgendwie gesungen hat. Und das führt mich zu dem Thema. Ist jetzt schon ein Jahr her, wie ich hier stand, auch schon mal über Johannes gepredigt, bin aber nicht ganz zum Ende gekommen. Und deswegen würde ich da gerne heute dran anschließen. Würde quasi mit Johannes, dem Jünger, wie er sich selber nannte, der Jünger, den Jesus liebte, da möchte ich mit weitermachen. Und weil ich jetzt nicht weiß und ist ein Jahr her und vielleicht auch nicht alle beim letzten Mal dabei waren, würde ich erst so ein paar Worte nochmal wiederholen. Also wundert euch nicht, wenn es euch bekannt vorkommt, um dann aber eben auch in die weiteren Lebensjahre des Johannes reinzugehen. Ja, Johannes bedeutet, der Herr ist gnädig. Aber ich hatte das eben schon gesagt, Johannes selbst nennt sich immer den Jünger, den Jesus liebte, zumindest im Johannesevangelium. Er nennt also nicht seinen eigenen Namen. Der war ihm offenbar nicht wichtig. Das war ihm nicht wichtig. Kein Image, kein Erfolg. Das war alles nicht das, was ihn irgendwie bewegt hat. Sondern ihm war es wichtig, dass er dieses Bewusstsein hatte. Dieses Bewusstsein, dass der Herr Jesus ihn lieb hat. Und ich glaube, wir brauchen für unser Leben das ganz genauso. Dieses Bewusstsein, dass Jesus uns lieb hat. Und wenn wir uns den Johannes ansehen, wer er war ein Fischer. Und er hat etwas mehr als 3 Jahre seines Lebens mit dem Herrn Jesus verbracht als Jünger. Er war bei ganz vielen Begebenheiten dabei. Und dann, als der Jesus am Kreuz gestorben ist, hat der Johannes noch 60 Jahre auf dieser Erde gelebt und hat das, was er gelernt hatte in dieser Zeit, umsetzen können und hat es umgesetzt. Und er hat auch dieses Evangelium, dieses Johannesevangelium am Ende seines Lebens geschrieben, also relativ am Ende. Vieles, was wir sehen werden über ihn, das müssen wir uns das immer wieder bewusst machen, war nicht etwas, was er schon wusste, als er bei dem Herrn Jesus hier auf der Erde war, sondern das ist ihm erst später klar geworden, als der Jesus nicht mehr bei ihm war. Und er hat immer weiter gelernt, auch in den weiteren 60 Jahren. Ja, ich glaube, auch das ist wichtig, dass eben dieses Evangelium, was er niedergeschrieben hat, was wir da sehen, dann, nachdem er über alles nachgedacht hat und weitergelernt hat, dann hat er es für uns auch aufschreiben dürfen unter der Leitung Gottes. Und diese Äußerung des Johannes, das hatte ich damals auch schon gesagt, der Jünger, den Jesus liebte, das ist nicht egoistisch gemeint von ihm. Das ist nicht so, mich hat der Herr lieb und euch alle hat er nicht lieb. Sondern wir sehen in Johannes 13, Vers 1 zum Beispiel, der Herr liebte alle, die ihm gehören. Ja, vor dem Passafest, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Oder aus 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus gezeigt, dass er alle Menschen liebt. Nicht nur Johannes, sondern wirklich alle Menschen. Aber Johannes kann uns so ein Vorbild darin sein, dass Johannes bewusst sein Leben in dieser Liebe Gottes geführt hat. Ihm ist es bewusst geworden. Und wir werden noch sehen, das war nicht von Anfang an so. Das hat er auch gelernt. Er musste auch lernen, dass diese Liebe Gottes ihm gilt. Und dem Johannes, das sehen wir auch dann in seinen Briefen im Johannesevangelium, dem war es wichtig, dass Menschen in eine Glaubensbeziehung zu Gott kommen. Das war das, warum er die Briefe geschrieben hat, warum er das, was er selber erlebt hat, niedergeschrieben hat unter Gottes Leitung. Das war ihm wichtig, dass wir in eine Beziehung zu Gott kommen, in eine Glaubensbeziehung. Wenn ich den Johannes so sehe, dann frage ich mich immer wieder neu, wer bin ich eigentlich? Ist mir das auch so bewusst, dass ich geliebt bin, dass Gott auch mich liebt? Was macht eigentlich meine Identität aus? Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns darüber wirklich bewusst sind, dass wir dann so wie Johannes in dieser Liebe des Christi leben können. Er hat sich selber im Johannesevangelium 5-mal als den Jünger bezeichnet, den Jesus liebte. Ja, in seinem Leben, ich hatte schon gesagt, er war Fischer und irgendwie war er ganz zu Beginn, als Jesus mit seinem öffentlichen Wirken begann, schon dabei. Er war auch, warum auch immer, mit dem Apostel, dem späteren Apostel Andreas bei Johannes dem Täufer und hat dort von Anfang an mitbekommen, was geschehen ist. Er hat gesehen, wie diese Taube auf den Herrn Jesus niederkommt, wie die Stimme aus dem Himmel, wie Gottes Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und ich denke, das hat Johannes von Anfang an dann auch geprägt. Das war für ihn auch irgendwo das, wo er gesagt hat, da will ich dabei sein. Und wir können das schon so sehen im Johannesevangelium, welche Liebe er direkt hatte. Er blieb direkt bei dem Herrn Jesus an diesem ersten Tag. Er hat sich irgendwie danach gesehnt, ihn näher kennenzulernen und bei ihm zu sein. Ich glaube, das ist eine gute Haltung, eine gute Entscheidung, die auch wir, wenn wir den Herrn Jesus noch nicht kennen sollten oder noch nicht so tief kennen sollten, sollten immer nah bei ihm sein. Es kamen dann weitere Jünger dazu. Am Anfang waren es dann erstmal 6 Jünger, die mit Jesus so die ersten Wochen unterwegs waren. Und sie haben dann zum Beispiel so Dinge erlebt wie dieses Wunder von Kanaan, wo der Jesus aus Wasser Wein gemacht hat, wo er die Freigebigkeit des Herrn kennengelernt hat, dass er das den Wein in Überfluss gemacht hat. Also es war dann mehr Wein da, als notwendig war. Es war der beste Wein. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat diese Hochzeitsgesellschaft, er hat ihnen geholfen, dass es nicht peinlich wurde, weil nichts zu trinken mehr da war. Und er hat das im Überfluss getan. Auch das hat Johannes direkt schon miterleben dürfen. Und schön bei diesem Wunder ist auch, wie anspruchslos der Jesus gehandelt hat. Er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, schaut mal alle her, was ich jetzt kann, was ich tue. Er hat es im Verborgenen getan. Nicht mal der Speisemeister wusste, was da vor sich gegangen ist. Er hat es nur einfach den Dienern gesagt, sput Wasser hinein und plötzlich merkten sie, es ist zu Wein geworden. Ja, er hat auch nicht den Gastgeber, das Ehepaar, den Bräutigam irgendwie gerügt, wieso hast du zu wenig Wein gehabt. Er hat keine Vorwürfe gemacht, er hat es einfach getan. So demütig und so sanft, wie wir unseren Herrn kennen. Ja, dann geht es weiter in seinem Leben, dass er mit dem Herrn nach Kapernaum reist. Er erlebt auch diese Tempelreinigung, wo der Jesus ja wirklich sagt, dieses Haus des Vaters, was macht ihr hier damit? Und die alle, die Verkäufer und die Händler hinaustreibt. Er bekommt mit, wie Jesus anfängt, in Judäa zu lehren. Und er sah auch, dass Jesus mehr Jünger hatte und machte als Johannes der Täufer und dass er auch taufte. Und er selber, in Johannes 4, Vers 2 steht, dass gar nicht der Jesus selber taufte, sondern dass es seine Jünger machten. Also auch Johannes hat dann getauft. Und dann, nachdem die Pharisäer darauf aufmerksam geworden sind, verlassen sie Judäa und gehen durch Samarien nach Galiläa. Und auch da, nachdem so die Hälfte der Reise die durchaus anstrengend war. Es ist jetzt nicht so einfach, wie wenn wir heute vielleicht irgendwie eine Reise machen mit Auto oder Bahn oder sonst irgendwie, sondern es war eine lange, staubige Reise, die sie zu Fuß gemacht haben, ermüdend. Und man könnte jetzt so sagen, nur um dann in Samaria einer Frau, der Jesus da begegnet, geistliche Freude zu geben, um sie aufzubauen, um sie zu erretten letztlich. Ja, deswegen war dieser weite Fußweg nötig. Auch das hat Johannes irgendwie gesehen, dass das so wohl ist, wie der Herr es tut. Und auch, wie der Herr dann sagt, das ist das, was für mich wichtig ist, dass Menschen erbaut werden, dass sie errettet werden. Sie kommen aus der Stadt zurück, um Essen und Trinken dort an den Brunnen zu dem Herrn zu bringen. Und er sagt, das brauche ich nicht, meine Speise ist das, wenn ich den Willen des Vaters tue. Das sind hohe Ziele. Ich frage mich immer, kann ich das auch so sagen, dass meine Speise das ist, dass ich den Willen des Herrn tue? Oder gibt es doch nicht viel Eigenes noch in meinem Leben? Ja, dann scheint es so eine Zeit zu sein, sie gehen nach Galiläa zurück und dass sie sich trennen, dass der Jesus einige Wochen alleine ist und die Jünger gehen zurück, werden wieder Fischer, machen in ihrem alten Beruf weiter. Wir lesen dann, dass dann der Herr sich ihnen wieder angenähert hat. Er hat beispielsweise die Schwiegermutter des Petrus geheilt und kam wieder zu ihnen. Und in dem Moment ist es so, dass die Jünger jetzt, vielleicht haben sie so Pause zum Nachdenken auch gebraucht, sich jetzt ihm endgültig anschließen, dass sie sagen, ja, wir wollen mit dir gemeinsam weitergehen. Sie verließen ihre Fischerei, ihren Betrieb, den sie hatten, und sind Jesus nachgegangen. Also durchaus nicht spontan und irgendwie aus einer Laune heraus, sondern ich glaube wohl überlegt, weil sie schon darüber nachgedacht haben, was sie schon erlebt hatten, und sind ihm dann nachgefolgt. Ja, und er hat sie zu anderen Vollzeitfischern gemacht, solche, die Menschen zu dem Herrn Jesus bringen sollen. Ja, Jesus beruft dann neben diesen 6 Jüngern noch weitere, sodass es insgesamt 12 Jünger sind. Und das tat er auch, das ist schön zu lesen im Johannesevangelium. Er hat die Nacht im Gebet verbracht, bevor er diese Entscheidung dann in Abstimmung mit dem Vater getroffen hat. Was war der Johannes eigentlich für ein Mensch zu diesem Zeitpunkt? Auch das hatten wir damals schon betrachtet. Er ist von dem Herrn Jesus Sohn oder zusammen mit seinen Brüdern Söhne des Donners genannt worden, weil er so ungestüm war. Ich kann mir ihn so richtig vorstellen als kräftigen, rauen Fischer, der ungestüm war. Und es war diese Begebenheit, dass sie in ein Dorf gehen sollten, um dort zu predigen, und die Menschen wollten sie nicht hören, haben sie wieder rausgeschickt. Sie haben dann gesagt, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen. Sie waren sich darüber bewusst, dass es geht, aber das war gar nicht das, was Jesus wollte. Er wollte nicht diesen Jähzorn, diesen rachsüchtigen Geist. Er kam ja, um Leben zu retten, nicht um zu zerstören. Und das musste Johannes noch lernen. Ja, er musste lernen, diesen Dienst an Menschen und diese Liebe, die Gott für uns Menschen hat. Ja, und diese Jünger, die er berufen hatte, die sollten ja seine Jünger werden. Sie sollten Zeit mit ihm verbringen, um ihn persönlich kennenzulernen. Er wollte ihnen zeigen, diese Beziehung im Gebet zum Vater. Und dass Menschen, die mit Sünde, die mit Krankheit beladen sind, dass sie ihnen helfen können. Sie sollten auch sehen, wie er selber mit Widerstand umging und wie er diesen Willen des Vaters vollkommen tat. Und er sendete sie auch aus, um zu predigen. Sie sollten diese Botschaft von ihm und dem Vater auf der ganzen Welt ausbreiten. Und das Schöne ist, auch wenn das, was dann kommt, gar nicht so richtig schön erstmal ist und wir vielleicht mit dem Finger auf sie zeigen würden, wie gut hörten sie auf das, was er gesagt hat, und wir stellen fest, nicht besser, wahrscheinlich auch nicht schlechter, als wir selber es auch tun würden. Sie haben das alles mitbekommen, Sie haben diese Verklärung, dieses Ereignis auf dem Berg der Verklärung, wo neben Petrus und Johannes und Jakobus plötzlich noch Mose und Elia erschienen bei dem Herrn Jesus und auch da Gott wieder diesen Berg überschattete und Gott sagte, dieser ist mein auserwählter Sohn, ihn hört, in Vers 35. Was hatte das für Ereignisse oder für Wirkung auf den Johannes? Wir würden ja jetzt sagen, wenn ich sowas erlebt habe, dann weiß ich doch endlich, worum es geht. Dann ist doch alles gut. Aber nein, die haben es irgendwie nicht verstanden. Sie fingen an, sich zu streiten mit den anderen Jüngern. Sie wollten die Größten sein. Sie haben gesagt, ja, wenn du doch jetzt so ein großer Herrscher bist, dann wollen wir dabei sein. Wir wollen links und rechts von dir sitzen, wenn du in deinem Reich bist. Aber das war es nicht, was Jesus ihnen zeigen wollte. Kurz darauf geht er hin und wäscht ihnen die Füße, als sie dort im Obersaal sind. Er will ihnen zeigen, das Dienen ist das Wichtige. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Dienen und für andere da sein, das war das, was er ihnen zeigen wollte. Und Johannes scheint das verstanden zu haben. So nach und nach. Das war so ein Ereignis, glaube ich, was ihn wachgerüttelt hat. Denn wir sehen dann und lesen dort im Obersaal. Ja, dass er sich an diese Brust des Herrn Jesus lehnt. Das ist so eine Stelle, die ich da ganz beeindruckend finde, die ich lange Zeit merkwürdig fand, weil ich gedacht habe, so ein gestandener Fischer lehnt sich da an die Brust des Herrn oder liegt in seinem Schoß, je nach Übersetzung. Aber ich glaube, ein bewusst und klug gewählter Ort, den Johannes dort gewählt hat, weil er schon verstanden hat, wer der Herr Jesus jetzt wirklich ist. Und an der Stelle, glaube ich, hat sich sein Leben dann wirklich geändert. Und diese Situation zeigt mir auch nochmal, wie unser Herr wirklich ist, was der Johannes vielleicht, weil er so nah an dem Herrn Jesus dran war, dort auch mitbekommen hat. Denn es ist diese Begebenheit, wo dann der Jesus sagt, einer wird mich überliefern. Er war im Geist erschüttert und er sprach, einer wird mich überliefern. Und die Jünger blickten einander an in Johannes 13, Vers 21, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu, also der Johannes. Diesem nun winkt Simon Petrus, zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnt sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortet, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Ich glaube, in dieser Situation hat der Johannes und dürfen auch wir nochmal wirklich so diese Liebe des Herrn Jesus betrachten, wo es ihm drum geht. Dieses Erbarmen, das er auch selbst mit dem Judas Iskariot hat. Er wusste, dass er ihn verraten würde. Das war unserem Herrn bewusst, doch das geben die Stellen ganz eindeutig her. Aber, und das fand ich schön, wie ich das in einem Buch gelesen habe, gibt es da eine ganz besondere Besonderheit. Dieses eingetauchte Stück Brot an Judas, das war jetzt nicht nur die Antwort, wer ist es, so dass man sagt, ja, das ist so ein Zeichen, so ein geheimes Zeichen. Und dann wussten jetzt die anderen Jünger, wer der Verräter ist. Nein, es war noch was anderes. Es war nämlich das Angebot unseres Herrn, an Judas Iskariot nochmal nachzudenken. In einem Buch stand, dass es damals typisch war, dass ein Gastgeber dem besonderen Gast, den er besonders ehrt, dass er dem dieses Brot, diesen Bissen reicht, dass es etwas, eine ganz besondere Geste war der Zuneigung, dass er sagt, du bist mir wertvoll, du bist ein ganz besonderer Gast für mich. Das war nicht nur einfach ein Zeichen, du bist ein Verräter, sondern es war eigentlich das Zeichen, ich hab dich lieb, denk nochmal nach. Und zuvor schon hatte Judas Iskariot viele Male mit dem Herrn zusammen gegessen. Der Jesus war schon öfter ein großer Gastgeber gewesen, auch für Judas Iskariot. Er hat mit ihm Brot geteilt, er hat ihm auch Aufgaben gegeben, er hat ihm Er durfte auch mit ihm unterwegs sein. Er durfte all das, was die anderen Jünger gemacht haben und erlebt haben, auch erleben. Aber bei Judas Iskariot war es irgendwie anders. Er hatte in seinem Herzen etwas anderes. Und der Jesus wusste das, aber er hat ihm bis zuletzt immer wieder versucht, ihn wiederherzustellen und zu sagen, kehr doch um von dem Weg. Ich weiß genau, was du vorhast. Kehre um, ich sehe dein Herz, aber kehre um und tu das nicht, du musst es nicht tun, du kannst Vergebung bekommen. Ich habe auch dich so unendlich lieb. Aber Judas Iskariot ist hinausgegangen in die Finsternis und hat das Werk vollendet, das er tun wollte. Aus eigenem Willen, aus seinem Willen heraus. Nicht, weil irgendwie Gott das so geführt hätte oder sonst etwas. In einem Buch stand irgendwie, wir können uns das so vorstellen, dass da wir in einem Hubschrauber sitzen und wir sehen unten auf der Straße, dass da zwei Autos mit Vollgas aufeinander zufahren. Und wir können sagen, es wird ein Unglück geben. Bremst doch, weicht doch ab, macht irgendwas. Das können wir sagen, aber die unten hören uns vielleicht nicht. Hier der Judas Iskariot, der hat es gehört. Und dann werden die beiden Autos zusammenkrachen. Das kann man dann schon gut, sehr gut prognostizieren. Aber schuld daran ist ja nicht, sind nicht wir oder der, der im Helikopter sieht, der das alles gesehen hat. Und so stelle ich mir da Gott vor. Und er sieht das alles, was passiert. Und er sagt, macht es doch anders, hört doch auf mich. Aber ja, wenn wir da nicht wollen, dann passiert es eben. Aber wir können nicht Gott die Schuld dafür geben. Und so können wir auch nicht sagen, dass Judas Iskariot jetzt leider einfach der war, der das so machen musste, damit Gottes Plan erfüllt wird, sondern er wollte es selber, es war in seinem Herzen drin. Das Einzige war, Gott wusste schon, wie sein Herz ist und dass es so kommt und hat ihn deswegen dann als Werkzeug gebraucht, aber Gott war nicht derjenige, der Judas dahin gebracht hat. Und bei dieser Geste und so, da war auch der Johannes dabei, er hat das auch gesehen, er hat diese Liebe wahrscheinlich gespürt, die da von Herrn Jesus ausgegangen ist, wie er dieses Brot ihm gereicht hat. Das wird ihn auch bewegt haben. Ich glaube, das war auch dann wirklich einer dieser Momente, wo der Johannes sich anfing zu verändern. Und wenn wir den... Entschuldigung. Wenn ich nervös bin, habe ich immer einen ganz trockenen Mund. Das, was der Judas da, dieser Weg, was er getan hat, dieser Verrat an dem Herrn Jesus, dass er, obwohl er wusste, der hat mich so lieb, auch ihn einfach verraten hat, dass er irgendwie andere Pläne hatte, dass er nicht bereit war, dieses Geschenk Gottes anzunehmen, sondern zu verwerfen für sich. Das klingt für uns vielleicht erstmal merkwürdig, aber ich glaube, das ist das, was uns alle irgendwie auch betrifft. Das ist der Kern, das, was Sünde ist. Also dieses Herz Judas, das ist irgendwie auch bei uns. Das ist gar nicht so extrem, wie wir das vielleicht denken, wenn wir den Judas betrachten, was er da getan hat. Denn Judas nahm, wie nahezu alle Menschen, die Gaben, die Gott gibt, gerne an. Er war gerne unterwegs, er hat gerne da mitgegessen, aber er hatte in seinem Herzen nie ein Empfinden für Gott. Er hatte nie irgendwie diese Liebe beantwortet, er hatte nie Zeit dafür, sich wirklich um seinen Herrn zu kümmern, mit ihm Gemeinschaft, echte Gemeinschaft zu haben, nicht einfach nur dabei zu sein, zu partizipieren, davon zu profitieren, sondern wirklich mit Liebe in seine Gegenwart zu genießen. Und letztlich hatte er Gott, den Schöpfer, so behandelt, wie viele Menschen das auch tun, die auch gerne die Gaben Gottes annehmen. Denn alles, was um uns herum ist, alles, was da ist, ist ja von Gott. Er hat alles geschaffen, es ist alles seins. Und wie viele Menschen nehmen das gerne an, leben darin, nutzen es zu ihrem Vorteil. Aber wenn dann nach Gott gefragt wird, dann sagen sie, nee, den wollen wir nicht. Der hat ja damit gar nichts zu tun. Das ist etwas, was wirklich bei Adam und Eva ja schon in diese Welt reingekommen ist. Diese Gesinnung unseres Herzens, ja, die bei Adam und Eva dann schon zu erkennen ist, wie der Satan sie verführt und ihnen sagt, es sei gut, davon zu essen. Also diese leibliche Befriedigung, dass es anziehend sei, dass es weise macht, dass sie werden wie Gott, diese geistliche, diese ja, hinziehen zu einer Überhebung, zu überheblichem Denken und anderen, anstatt das zu genießen, was Gott ihnen gegeben hat. Denn sie konnten alles, was da im Garten war, genießen, diese herrlichen Dinge. Aber sie wollten danach dann von Gott unabhängig sein. Sie wollten ohne Ehrfurcht vor ihm oder vor seinem Wort leben. Sie glaubten dieser Lüge und es hat ihr Leben sofort verändert. Die Wohltaten des Lebens, die Gott ihnen gegeben hatte, die wurden nicht länger als Gaben Gottes betrachtet, aus der liebenden Hand Gottes angenommen, sondern die Wohltaten des Lebens waren ein Ziel in sich selbst. Sie wollten einfach das alles haben, ohne aber noch an Gott zu denken. Ihre Herzen wurden von Gott abgezogen, anstatt wie vorher, dass durch all diese guten Dinge, die sie erleben durften, ihr Herz zu Gott hingezogen wurde, wandten sie sich jetzt den Dingen zu und nicht mehr dem, der sie gegeben hat, sondern den Dingen selber. Und das hat sie von Gott weggezogen. Eine Entfremdung. Es kam Angst auf vor Gott. Sie mussten sich verstecken. Er war nicht mehr die Quelle ihrer Lebensfreude, sondern er schien ihnen eine Bedrohung dieser Freude zu sein. Wenn ich zu Gott komme, dann wird mir nichts mehr gegönnt, dann darf ich nichts mehr. Aber genau das ist dieser Irrtum, der uns alle Menschen irgendwie umtreibt, den wir so oft auch sehen, wenn wir mit Menschen und hören, wenn wir mit Menschen sprechen, dass sie sagen, ja, dann darf ich ja nichts mehr. Das ist genau das. Nein, Gott hat ja alles geschaffen, um uns Freude zu bereiten und es uns gut geht. Das war seine Idee. Und wir denken dann oft, nee, dann darf ich ja nichts mehr, dann ist alles verboten, dann habe ich keine Freude mehr. Und deswegen wird Gott abgelehnt. Ja, das ist dieses Gift, was damals bei Adam und Eva in uns Menschen reingekommen ist und was uns irgendwie Tag für Tag auch beschäftigt, wo wir immer wieder gegen angehen müssen. Ich denke, auch das ist Johannes deutlich geworden. Ja, wir haben weitere Begebenheiten, die der Johannes erlebt hat. Zum Beispiel dort nach der Kreuzigung, vor der Kreuzigung noch im Hof des Hohen Priesters. Johannes hatte den Mut, dabei zu sein und er war scheinbar auch dem Hohen Priester bekannt. Deswegen durfte er mit da im Hof sein, während der Petrus ja draußen stand. Und der Johannes hatte keine Angst, irgendwie ergriffen zu werden. Er kam auch gar nicht erst in diese Verlegenheit, dass er sich verleugnen müsste. Ich weiß nicht, ob der Herr das einfach so geschenkt hat. Ich weiß nicht, wenn er wieder Petrus vielleicht angesprochen worden wäre, ob er dann doch Angst bekommen hätte. Aber er war dabei und hat all das mitbekommen, was seinem Herrn da widerfahren ist. Er hat gesehen, wie er verhört wurde, wie er geschlagen wurde. Er hat die Leiden gesehen, die Jesus ertragen musste. Und vielleicht war es ihm da schon bewusst, zumindest hat er das später, 60 Jahre später, dann etwa niedergeschrieben. Die Leiden, die Jesus ertrug, aus Liebe zu Johannes und auch aus Liebe zu uns. Dem Johannes ist es klar geworden. Und das hat ihn geprägt. Es sollte auch uns irgendwie prägen, dass wir uns auch dieser Sache immer wieder bewusst sind. Und so finde ich es so schön, wenn wir sonntags morgens in der ersten Stunde hier wirklich zusammenkommen, uns daran zu erinnern, was der Jesus getan hat. Ja, das waren so diese ersten 3 Jahre des Herrn Jesus. Und jetzt kommen noch 60 weitere. Aber so ganz viel ist über diese 60 Jahre gar nicht mehr berichtet. Wir finden in der Apostelgeschichte noch einiges über den Johannes, was er getan hat, dass er ja auch am Anfang erstmal während dieser 40 Tage, die noch waren, sich irgendwie vielleicht auch noch gedacht hat, okay, jetzt kommt doch noch die Befreiung von dieser römischen Herrschaft, von diesem scheinheiligen religiösen System. Ja, er wusste noch nicht, dass der Heilige Geist kommt. und dass Gott vorhat, dass Gemeinden gegründet werden. Ja, dazu braucht auch Johannes noch weitere Kenntnis und Offenbarung. Aber er betete zu Gott und zu dem Herrn Jesus. Das sehen wir in Apostelgeschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte 3. Da sind Petrus und Johannes nachmittags um 15 Uhr beim Nachmittagsgebet gehen sie zum Tempel, um zu beten. Da kommt ein Lahmer vorbei, der sie um Almosen bittet. Und Petrus bot ihm Heiligung an im Namen Jesu. Und die Heilung kommt dann auch. Der Mann springt umher und ist überwältigt von dieser Liebe und dieser Freude. Er lobte Gott, dürfen wir dort lesen, in Apostelgeschichte 3, Vers 8. Ja, und dann kommt auch direkt immer wieder dieser Widerstand. Es sammelte sich eine Menschenmenge, alle wollten sehen, was passiert war. Die Sadduzäer werden darauf aufmerksam, sie reagieren auf diese Unruhe und nehmen Petrus und Johannes gefangen, stecken sie für eine Nacht ins Gefängnis. Aber sie dürfen auch sehen, es steht da in Vers 7 bis 13, diese Freimütigkeit, die beiden haben, Petrus und Johannes als einfache Fischer. Es fiel auf, dass sie ungelernt und ungebildete Leute waren, aber es fiel auch auf, dass sie Einfluss haben und dass dieser Einfluss von Jesus Christus kommt, dass er Einfluss auch auf ihr Leben hatte. Und sie sagen so, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und was wir gehört haben, nicht zu reden. Das ist das, warum der Johannes auch diese weiteren 60 Jahre wirklich dem Herrn ganz treu gedient hat. Es war ihm nicht möglich, darüber zu schweigen und das für sich zu behalten. Ja, Johannes hat neben dem Johannes-Evangelium, was er am Ende seines Lebens ca. 85 nach Christi geschrieben hat, so wahrscheinlich mit 60 Jahren irgendwie, dann hat er noch diese drei Briefe geschrieben, die Johannesbriefe, die uns auch in Gottes Wort ja bekannt sind. Und immer wieder geht es dem Johannes darum, wirklich zum einen den Herrn Jesus als diesen Gott und gleichzeitig Mensch zu beschreiben und immer wieder zu sagen, dass er als Augenzeuge wirklich persönlich sich dafür verbürgen kann, dass das, was er niedergeschrieben hat, dass es wahr ist, dass er es erlebt hat. Er hat dieses persönliche Wissen weitergegeben. Und er war sich sicher, dass jeder, der glaubt, dieselbe Gemeinschaft und Liebe genießen kann, so wie die Apostel das genossen haben und erlebt haben, diese Liebe mit dem Vater und mit seinem Sohn, dass das jedem von uns möglich ist. Irgendwann, so 94 nach Christi etwa, wurde Johannes in die römische Strafkolonie auf der Insel Patmos verbannt. Eine Insel, die kurz vor der Küste der heutigen Türkei liegt, in der Ägäis. Eine kleine Insel, irgendwie 16 Kilometer lang, 10 Kilometer breit. Und dort war er einige Jahre, weil Christen eben verfolgt wurden und auch der Johannes. Und der Kaiser Domitian, der hat ihn dorthin geschickt. Und später ist Johannes aber wieder freigelassen worden. Er ist nicht auf dieser Insel gestorben, sondern 97 nach Christi ist er unter der Regierung des Kaisers Nerva wieder freigelassen worden. Und dort, auf dieser Insel, hat Johannes noch etwas aufschreiben dürfen, die Offenbarung Jesu Christi. Das hatte Gott ihm auch gezeigt. Und das zeigt diese Beziehung, diese enge Beziehung, die gerade er zu seinem Herrn Jesus hatte. Der Johannes wurde dort auf dieser Insel quasi einmal in den Himmel geführt und dann wieder zurück bis ans Ende der Weltgeschichte und in die Ewigkeit hinein. Das hat Gott seinem Jünger Johannes geschenkt, der sich dieser Liebe für ihn ganz persönlich auch so bewusst war. Der Johannes hat noch andere Dinge erlebt. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir da an das Kreuz gehen, dann war Johannes ja auch derjenige, als einziger von den Jüngern, der am Kreuz stand, zusammen mit Jesu Mutter und zwei weiteren Frauen. Und er Herr Jesus konnte ihn deswegen auch dort gebrauchen. Er konnte sagen, kümmere dich um meine Mutter, sei du ihr der Sohn, der ich bisher war. Jesus wollte alles regeln und ich sag mal, zum Glück war Johannes da und hatte den Mut, dort zu sein, dass er diese Aufgabe übernehmen konnte. Und er hat es auch später getan. Er ist wohl nach Ephesus gezogen und hat dort der Maria auch ein Zuhause geboten. Und dort wahrscheinlich dann in Ephesus auch das Johannesevangelium und die drei Johannesbriefe geschrieben. Und er kannte all die Gemeinden, die dort in Kleinasien waren, diese 7 Gemeinden, die wir dann auch in Offenbarung 2 finden, die kannte er auch schon persönlich. Und vielleicht konnte er deswegen mit diesen Offenbarungen, die er da bekommen hat, auch ganz besonders viel mit anfangen. Ja, trotz dieses langen Lebens dann am Ende dort auf der Insel, hat er wahrscheinlich gerade erst angefangen auch zu verstehen, wer Gott, wer Jesus Christus wirklich ist. Er hatte ihn dort erst in seiner ganzen Fülle kennengelernt. Und noch etwas ist wichtig, ich hatte eben schon so betont, er war sich dieser Liebe Gottes bewusst, er lehnt an seiner Brust. Und eins ist da auch wichtig, was uns ein Bruder irgendwie im Advent letztes Jahr, irgendwann im Dezember gesagt hatte. Johannes der Jünger, von dem es heißt, der Jünger, den der Herr liebte, der hatte diese innige Gemeinschaft. Aber hier auf Patmos ist seine Reaktion nicht, wie der Bruder hatte das so gesagt, er ist nicht mein Buddy oder mein Brudi. Der sagt nicht, ja schön, dass du auch da bist, schön, dass wir uns hier so treffen. Nein, Johannes fällt wie tot zu Boden vor die Füße des Herrn. Trotz dieser innigen Beziehung, die er hatte, trotz dieser Liebe, der er sich bewusst war, wusste er auch, wer der Herr Jesus ist, dass er der Herr ist, der Herr der Herren, der König der Könige, wie wir es auch in der Offenbarung am Ende sehen, Offenbarung 19 steht das. Auch das gehört dazu. Und das ist aber nicht so, dass er deswegen jetzt Angst hatte, aber er hatte Ehrfurcht vor ihm. Er wusste, der Herr sagt ja zu ihm, fürchte dich nicht. Er legte seine Hand auf seine Schulter, sagt, fürchte dich nicht. Das ist auch der Herr, ja, den ich so gerne sehe, der mir sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin bei dir. Aber wir müssen respektieren, dass er wirklich Gott ist und als solcher nicht irgendwie nur unser Freund, sondern eigentlich sogar viel, viel mehr. Also der Johannes hat beides, kann beides, sag ich mal, er kann sich wie ein Kind irgendwie an die Brust der Eltern kuscheln, so wie es Kinder gerne machen. Aber er weiß auch, das ist Gottes Sohn, das ist der, dem alle Macht übergeben worden ist, der König der Könige. Ich war früher als Kind jetzt auch nicht immer so der Bravste, habe es aber immer schön heimlich gemacht. Meine Eltern haben es nur ganz selten gemerkt, was ihr Sohn da so veranstaltet hat. Dann könnte man ja denken, ja, das geht schon irgendwie gut. Hat es in meinem Leben mit meinen Eltern auch, aber unser Herr im Himmel, der merkt das. Also wir können uns vor ihm nicht verstecken. Wir können nicht sagen, ja, das merkt er nicht, das kann ich einfach machen, sondern er weiß alles. Ihm können wir nichts vormachen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir Schuld haben in unserem Leben, dass wir die bekennen, dass wir sie zu ihm bringen. Denn wir wissen auch aus seinem Wort, dass den, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und dieser gewaltige Gott, vor dem Johannes wie tot zu Boden fiel, an dessen Brust er sich aber auch lehnte, das war dem Johannes bewusst, dass es ein Herrscher ist, ein gewaltiger Gott, der alles in seinen Händen hält. Und doch wusste er auch, ich darf mich auch an ihn lehnen. Aber dann, wenn ich meine Schuld, wenn ich meine Sünde bekannt habe, wenn sie mir nicht mehr zugerechnet wird. Und vielleicht hat er das gelernt in einer Begebenheit, wo eben alle Jünger dabei waren, auch der Johannes, denke ich, dass Christus mit uns ist im Sturm. Als sie in diesem Boot unterwegs waren, hat er es selbst erlebt, dass es Stürme geben kann. Und auch wir haben das doch in unserem Leben oft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so die letzten 2 Wochen zurückdenke. Die waren extrem stürmisch und bin immer wieder so dankbar über so mutmachende Stellen in Gottes Wort. Man könnte irgendwie denken, da läuft irgendwas schief in meinem Leben. Irgendwas passt mit der Jüngerschaft nicht, bin ich mal auf dem richtigen Weg unterwegs, wenn Stürme kommen, wenn irgendwie Probleme kommen. Und der Jesus war dabei, er war in dem Boot, er schlief. Für ihn war das nichts Ungewöhnliches und er kannte alles schon, er wusste alles. Aber er hatte auch diese Unterordnung oder den Willen Gottes. Er hat vielleicht auch gesagt, selbst wenn dieses Boot untergeht, wenn wir alle auf die Tiefe dieses Sees sinken und sterben, wenn das Gottes Wille ist, dann sei es so. Deswegen konnte der Jesus ganz ruhig sein. Dieser Sturm hat ihm nichts ausgemacht. Und er wusste auch, ich kann ihn jederzeit, wenn es auch des Vaters Willen ist, diesen Sturm zur Ruhe bringen. Er hat es ja auch dann gezeigt, dass das geht, dass er diese Gewalt hat. Und er wusste auch, es ist gar kein Zufall, dass das jetzt gerade passiert, sondern es ist eine Lektion für die Jünger, dass wir in diesen Sturm kommen und dass sie auch nochmal sehen dürfen, dass ich alles in meiner Hand habe. Mir entgleitet nichts, nichts, was in unserem Leben passiert, entgleitet dem Herrn, sondern er weiß darum und er führt es so. Sagt sich einfach, ich weiß, dass einige von euch wirklich in Situationen sind, wo ihr vielleicht sagt, boah, das kann doch alles gar nicht sein, ja. Trotzdem glaube ich, dass wir einfach diesen Mut brauchen, wie ihn die Jünger auch hatten, dass sie, ja, obwohl das Wasser ins Boot lief, die alten Segel vielleicht zu zerreißen drohten, das ganze Boot untergeht, dass sie dem Herrn vertrauten, dass er alles im Griff hat. Ja, wir haben diese Zuversicht aus Römer 8, Vers 38 und 39. Weder Leben noch Tod, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird mich scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In diesem Sinne bin ich sicher. Ich bin sicher. Da steht aber nicht, es wird nichts passieren. Es wird nicht kein Sturm kommen. Mir wird nicht gesagt, dass es nicht irgendwelche Tiefen und Probleme in meinem Leben geben wird. Es wird nicht gesagt, es gibt keine Krankheiten, keine Keime, keine Viren, was auch immer, wenn wir so die letzten Jahre zurückdenken. Es wird keine Bedrohung geben, das wird nicht gesagt. Aber es wird gesagt, keines dieser Dinge, was auch immer geschehen wird, kann mich von der Liebe meines Herrn trennen. Und in all diesen Dingen darf ich dann auch Überwinder sein und an der Seite meines Herrn, ja, da durchkommen. Fürchte dich nicht, denn er ist der Herr darüber. Aber bis wir heimgehen, werden wir auf dieser Erde genug Mut brauchen, um das alles zu glauben. Der Johannes, habe ich das Gefühl, hatte das gelernt in seinem Leben. Ihm war das bewusst. Es gibt eine ähnliche Begebenheit, die Johannes auch miterlebt hat, wo er den Petrus vor dem Ertrinken rettet. Ich finde das auch eine in diesem Zusammenhang ganz, ganz spannende Stelle. Ich lese uns mal die Verse aus Matthäus 14, und nicht aus Johannesevangelium, sondern Matthäus. Matthäus 14, die Verse 22 folgende. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich allein, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, gehend auf dem See. Als aber die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wassern und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich habe bei dem David Guding zu dieser Begebenheit etwas sehr Schönes gelesen in den letzten Wochen, und ich möchte euch einfach diese Gedanken einfach mal vorlesen. Ja, David Guding sagt zu diesem Textabschnitt: Du wärst nicht der Letzte, der sich Christus für seine Errettung anvertraut, ein Leben als Christ beginnt und dann merkt, dass ihm alles zu viel wird und zu sinken beginnt. Weil das Petrus' Fehler war, musste der Herr ihn schließlich tadeln: Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Beachten wir jedoch den Ablauf der Ereignisse. Petrus hatte auf das Wort des Christus reagiert. Doch in seiner Schwäche und mit seinem brüchigen Glauben begann er allmählich zu sinken. Würde der Retter ihn nun ertrinken lassen, würde er verloren gehen. Die Musik des Himmels würde verstummen und der Himmel selbst würde sich verfinstern, wenn der Retter irgendjemanden dazu ermutigen würde, sein Vertrauen auf ihn zu setzen, um ihn dann aufzugeben und zugrunde gehen zu lassen. Christus hat sein Wort gegeben: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere. In jener Nacht, als der Sturm tobte und Petrus immer tiefer sank, zunächst bis zur Hüfte, dann bis an die Schultern und den Nacken, interessierte sich die Himmelswelt dafür, was der Retter tun würde. Würde er dem Mann treu sein? Was meinst du wohl, was er sagte? Machte er ihm Vorhaltung? Petrus, du dummer Kerl, hast wohl deinen Glauben verloren? Ja, ich werde dich retten. Aber ich kann dich leider erst retten, wenn dein Glaube vollkommen ist. Versuch jetzt ein bisschen besser zu glauben. Und wenn dein Glaube perfekt ist, dann kann ich dich retten. Doch bis dahin hätte das Wasser den Petrus längst in die Tiefe gerissen. Als Petrus sank, schrie er einfach: Herr, rette mich. Und die Schrift sagt: Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Aus eigener Kraft werden wir nicht durchhalten können. Aber der Retter, der uns zum Glauben gerufen hat, verspricht uns heute, dass er uns zu dem Tag, an dem wir fallen, retten wird, wenn wir zu ihm rufen. Liebe Geschwister, wenn wir es nicht ertragen, nicht zu wissen, ob wir durchhalten können, ob wir unseren Glauben bewahren, wenn wir fürchten, unterzugehen, dann lasst uns schreien: Herr, rette mich. Denn es gilt, dass wir gerettet werden, wie es eben schon in Hebräer 7, Vers 25 da steht, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird, und zwar völlig. Ja, das habe ich diese Woche auch gebraucht. Diese Zuversicht, dass der Herr rettet, dass er bei uns ist. Und wenn ich darf, liebe Frau, du hattest mir auch noch weiteres, weil ich brauchte viel Zuspruch, kam plötzlich eine WhatsApp-Mitteilung, und die möchte ich euch auch vorlesen. Sie ist aus dem Alten Testament, und das hat einfach auch so gut getan. Wir sehen, wie viel in Gottes Wort immer Mutmachendes auch drin ist. Das ist aus dem Alten Testament, es geht um Elia. Kennt bestimmt die Gegebenheit, und dieser Abschnitt ist einfach nur: Gott erhörte das Gebet seines Knechtes nicht. Elia hatte gebetet, dass er einfach jetzt sterben wolle. Elia sollte nicht als enttäuschter Mann irgendwo in der Wüste sterben. Das war nicht Gottes Plan. Nach Gottes Plan sollte er im Sturmwind zum Himmel auffahren. Gottes Antwort auf diese törichte Bitte Elias war zarte Fürsorge. Er schenkte ihm Schlaf, Engel wachten über ihm und sorgten für die Speise und Trank. Früher, als Elia stark gewesen war im Glauben, da wurde er durch Raben versorgt. Aber am Tag, wo er Ermutigung brauchte, da wachten Engel über ihn. Und Gott selbst speiste ihn. was für ein Gott haben wir doch. Ja, das hat mir Mut gegeben und ich glaube, das kann jedem von uns Mut machen. Ja, wir haben schon kurz nach 12. Ich hätte jetzt noch was, aber wir machen Schluss. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Ende. Ja, diese mutmachenden Worte, die wir immer wieder in Gottes Wort auch erfahren dürfen, in Anspruch nehmen für uns, für unser Leben. Ja, wie schön ist das, an der Seite unseres Herrn zu sein und so wie Johannes auch, uns bewusst zu sein, Gott hat uns lieb, er hat mich lieb, er hat jeden von uns lieb. Ja, soweit. Amen.